freue mich, hier zu sein, und ich möchte nochmals fragen, wer von euch möchte am Ende seines Lebens zurückschauen können und sagen, jawohl, ich habe meine Mission erfüllt. Ich habe das, was für mein Leben vorgesehen war, habe ich voll erfüllt. Wer möchte dabei sein? Und wer ist dazu, für dieses Ziel zu erreichen, auch bereit, schwierige Dinge anzupacken? Unangenehme. Wer ist bereit dazu? Ja, jetzt bin ich gespannt, ob mehr oder weniger seit letztem Mal. Wir haben letztes Mal einige Hindernisse betrachtet. Was kann uns hindern in Bezug auf dieses Ziel? Und heute möchte ich mit euch so das Leben aus der Vogelperspektive betrachten und drei Stufen so von einem geistigen Leben betrachten. Das kann uns dann eben Orientierung geben auf dieses Ziel hin. Und ich möchte das anhand eines ganz praktischen Beispiels tun, anhand von Johannes, dem Apostel Johannes, der wurde von Jesus berufen als einer der Zwölf, und er hat 5 Bücher geschrieben in der Bibel. Wir werden jetzt etwas dem entlang gehen, und das erste, was er geschrieben hat, ist das Johannes-Evangelium. Er hat darin vor allem beobachtet. Er war mit Jesus unterwegs und beobachtete Jesus. Was hat er gesagt? Wie war er? Was hat er gelehrt? Und er lernte dadurch Jesus immer besser kennen. Er wurde auch ganz aktiv, setzte sich mit ein, und er lernte ganz tief zu verstehen, dass Jesus ihn wirklich liebt. Und seine Begeisterung wuchs so sehr, dass er am Ende oder kurz nachdem das Evangelium fertig war in der Apostelgeschichte, sagt, ich kann gar nicht anders, als dass ich nicht erzähle von dem, was ich gesehen und gehört habe. Also hier ist er der Entdecker und er erkennt Jesu Liebe. Später schreibt er 3 Briefe, die Johannesbriefe. Der erste ist etwas länger und dann kommen 2 relativ kurze. So, der erste Johannesbrief. Zweite und dritte. Hier setzt er sich total ein für die Liebe und Wahrheit. Alle 3 Briefe sind eigentlich ein Kampf. Zuerst der erste Brief, da war die Gemeinde bedroht von Irrlehrern. Und er setzt sich ein, er kämpft, damit die Gemeinde wirklich Liebe erfasst und die Wahrheit. Und da klar, wirklich gut auf Kurs bleibt. Im zweiten Brief coacht er eine Gemeinde, da war auch Schwierigkeiten, und er zeigt ihnen, wie können sie in dieser Liebe und Wahrheit bleiben. Und im dritten Brief, da ist eine Gemeinde, da hat ein Leiter seine Macht missbraucht, und wieder setzt er sich ein, er kämpft um diese Gemeinde, damit sie in Liebe und Wahrheit weitergehen kann. Hier ist er der Kämpfer, der Befreier, der Entwickler, der anderen hilft. Und dann bekommt er eine gewaltige Offenbarung. Er ist schon älter, er wurde abgeschoben, auf eine Insel verbannt, und er bekommt Einsicht in das, was war vor seiner Zeit, in das, was in seiner Zeit aktuell ist und von dem, was kommen wird. Und das behält er nicht für sich, sondern er schreibt es in einem Brief, und zwar in Offenbarung. Und in dieser Offenbarung zeigt er die Zusammenhänge auf, die Ewigkeitsperspektiven, und Gott gebraucht ihn, um eine Riesenweitsicht zu vermitteln. Interessant ist der Brief, nicht auch gleich an 7 Gemeinden. Das heißt, er gibt den Leuten Hoffnung, Perspektive, Weitsicht. Das sind so die 3 Stufen und ich möchte jetzt eine nach der anderen mit euch durchgehen und es ist absolut fantastisch. Beginnen wir hier. Johannes war Fischer. Das heißt, also ich stelle mir ziemlich muskulös vor, so wie ich, also, nee. mit Bart, Schwielen an den Händen, ein vom Wind und Wetter gezeichnetes Gesicht, ein richtiger Kerl. Und er bekam auch einen Namen von anderen Leuten. Zusammen mit seinem Bruder Jakobus wurden sie Donnersöhne genannt. Was stellt ihr euch unter Donnersohn vor? Kollege, ja, genau. Härte, Unberechenbarkeit, Lautstärke. Es ist heftig, es ist die Beispiele, also es impliziert Wucht. Und wir haben da auch einige interessante Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel in Lukas 9, da steht gegen Ende, dass einige Leute in einem Dorf Jesus nicht aufgenommen hat, Jesus und seine Nachfolger. Ja, Jesus nimmt es hin, aber Jakobus und Johannes, nee. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen, hey, komm, lass uns beten, dass Feuer vom Himmel falle und alle vernichtet werden. Das ist ein Donnersohn. Oder in Matthäus gibt es auch ein herrliches Beispiel, Matthäus 10. Da kommen Jakobus und Johannes zu Jesus und dann fragen sie, ja, dürfen, also zuerst, nein, ich muss das wörtlich lesen, das ist schon mal genial. Markus 10, Vers 35. Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Also so, sag einfach ja. Also sie sagen, wir möchten, dass du das erfüllst, aber er weiß noch nicht, um was es geht. Er soll einmal ja sagen, aber Jesus lässt sich nicht darauf ein. Er sagt, ja, was wollt ihr? Und dann antworteten sie, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Sozusagen, wir sind die Checker, wir wollen bei dir sein, egal was mit den anderen ist, wir wollen Nummer 1 sein, die anderen sind uns egal. Jesus muss das da wieder korrigierend einwirken, aber wir sehen hier etwas von seinem Charakter. Er ist entschlossen, er ist furchterregend, lautstark, ein Donnersohn. Diese Eigenschaften können für Eltern sehr unangenehm sein. Auch für Kids-Treff-Mitarbeiter oder Jungschulleiter oder Jugendleiter. Ich bin in Flawil aufgewachsen, so etwa einem Dorf war damals etwa 8.000, 9.000 Einwohner. Und meine Mutter sagte jeweils, wenn irgendetwas im Dorf passiert, also Negatives, dann war sie immer sicher, Daniel ist damit verhängt. Und für sie war klar, das hat sie mir erst später gesagt, für sie war klar, entweder landet Daniel im Gefängnis oder bekehrt sich. Und ich habe viel Menschen auch verletzt. Bei deiner Predigt, Philipp, ich saß da und dann kam mir plötzlich ein Mensch in den Sinn, den ich sehr verletzt hatte. Es war in der Volksschule und er kam mir nie in den Sinn. Ich habe ihn seitdem auch nie gesehen, aber da wie ein Blitz. Da dachte ich, ich muss ihn anrufen. Und ich habe tatsächlich seine Nummer im Internet gefunden, rief an, er kannte mich noch. Und ich entschuldigte mich. Und dann sagte er, ja, es hat schon wehgetan. Aber, und das freute mich, er sagte, es hatte kleine bleibende Folgen in seinem Leben. Und er hat sich unheimlich gefreut über den Anruf. Aber meine Eltern bekamen viele graue Haare wegen mir. Und ich bin ihnen für 3 Dinge unheimlich dankbar. Dass sie mich immer geliebt haben, dass sie mich nicht weggeschoben haben und weil ich unangenehm war oft und dass sie mich nicht zu einer Frau machen wollten, nicht zähmen wollten im falschen Sinn. Sie waren sehr streng, aber sie ließen mich Junge sein, Mann sein. Und das ist genau das, was Jesus mit diesem Donnersohn macht. Er weiß ja genau, wen er da beruft. Und er beruft den Johannes, obwohl er weiß, das wird nicht so gemütlich mit ihm. Und er beruft ihn und er nimmt ihn auf in seine Jüngerschaft. Und dann das Fantastische, das finde ich ja noch ein Wahnsinn, er nimmt ihn sogar auf in den engsten Dreierkreis. Und wenn wir da mal überlegen, was da für Typen waren, da waren zwei Donnersöhne drin, von diesen drei, nämlich Jakobus und Johannes und der Petrus, das ist von derselben Sorte. Also da muss man, wenn man das liest, muss man nicht so einen netten Bibelkreis denken, wo alle nicken, wenn da Jesus mit denen zusammen war. Und das fasziniert mich. Jesus beruft einen Donnersohn und ich zeichne jetzt da einen Hammer. So, und er lässt ihn, er korrigiert ihn nicht, dass er eben ihn etwas weiblicher, etwas angenehmer macht, sondern er nimmt ihn ernst. Auf das Risiko hin, dass er übers Ziel schießt. Und das hat er. Aber Jesus ging den Weg. Und wenn wir dann lesen im Johannesevangelium, dann kommen wir plötzlich an eine Stelle, da denke ich, ja, was ist jetzt passiert? Knapp in der Mitte lesen wir, dass sie in einem Raum waren zusammen, Jesus mit seinen 12 Jüngern, das letzte Abendmahl feierten und dann lesen wir, dass Johannes an der Brust Jesu lag. Ja, was ist denn da passiert? Was macht das für ein Bild? Jetzt stellen wir uns das vor, da sind 12 Männer und einer hat seinen Kopf bei der Brust Jesu. Ja, als Türsteher hätten wir ihn erwartet, dass er die raushauen kann, die nicht hineingehören. Aber jetzt ist er an der Brust Jesu und jetzt ist etwas ganz, ganz Spannendes. Da steht das erste Mal, steht nicht Johannes, nicht Donnersohn, sondern den Jünger, den Jesu lieb hatte. Und ab diesem Zeit steht für Johannes immer wieder diese Bezeichnung. Nicht, dass er Johannes schreibt, sondern ich bin der Jünger, der so sehr von Jesus geliebt wird. Da muss etwas passiert sein, weil vorher wurde er auch schon geliebt. Jesus hat ihn ab diesem Zeitpunkt ja nicht mehr geliebt. Aber da, an der Brust Jesu, muss ihm die Liebe so bewusst geworden sein, so vom Kopf ins Herz gegangen sein, dass es wirklich eine Veränderung gab in ihm. Etwas später wurde Jesus verhaftet, er wurde gefoltert und schlussendlich ans Kreuz gehängt. Und wir lesen nur von einem dieser 12 Jünger, dass er sich bis zum Kreuz wagte, während Jesus da oben hing. Das ist Johannes. Das fasziniert mich. Das heißt, er hatte den Mut. Er hatte diese Standfestigkeit. Und es ist so diese Männlichkeit gepaart mit der Erkenntnis, Jesus liebt mich durch und durch. Petrus war zu dieser Zeit noch nicht so weit. Petrus hatte diese Männlichkeit auch. Er sagte, und wenn ich alle verlassen und wenn ich sterben würde für dich, das mache ich, das ist Härte, das ist Männlichkeit, das gefällt uns. Aber dann, als eine Sklavin, das heißt eine der niedrigsten Menschen überhaupt damals in der Gesellschaft, sagt, ja, du gehörst doch auch zu ihnen, da fiel er um. Also es war Männlichkeit ohne diese tiefe Erkenntnis von Liebe. Wann wurde dann Petrus offen für diese Erkenntnis? Wann ging denn bei Petrus dieser Zwanziger runter, dass er wirklich persönlich geliebt ist? Genau. Später, als, als er so versagt hatte, als er Jesus verraten hatte und dann Jesus das Gespräch mit ihm sucht, da wird ihm das bewusst. Und ab diesem Zeitpunkt ist das, hat er auch diese Komponente, er hat gemerkt, Jesus liebt mich total. Und da gibt es ein ganz spannendes Detail, wenn wir da lesen in diesem Zusammenhang. Da sagt, heißt es, Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger, also das ist bei diesem Gespräch viel später, oder, den Jesus lieb hatte, also über Johannes, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen hatte. Interessant, dass hier nochmals erwähnt wird, ja, das war eben Johannes, den Jesus lieb hatte, der damals an der Brust gelegen hatte. Wieso steht jetzt das viel später nochmals mit dieser Brust? Aber es, glaube ich, ist der Grund, weil da ein ganz entscheidender Punkt war für Johannes und auch Petrus, das wusste, dass ab dem Zeitpunkt etwas geschehen ist mit ihm. Ja, das, was mich da fasziniert, es ist Liebe, die Erkenntnis, Jesus liebt mich durch und durch, gepaart mit Männlichkeit oder bei Frau gepaart mit echter Fraulichkeit. Das macht standhaft. Und da ist die Frage natürlich auch bei dir, gibt es einen Punkt, wo du Jesus Liebe, dass er dich persönlich liebt, wirklich ganz tief erfasst hast? Nicht im Kopf, das wissen wir schon, aber ganz persönlich, ganz tief, wie Johannes an der Brust Jesu. Und wie bei Petrus braucht Gott manchmal ein Versagen dazu. Oder vielleicht umgekehrt gesagt, bis wir das mal offen sind, muss er uns irgendwo einfahren lassen, dass wir überhaupt uns öffnen für diese Liebe. Und die andere Frage ist natürlich, darfst du ganz Mann oder ganz Frau sein? Oder bist du irgendwie verbogen, weil es gesellschaftlich gut ist, wenn wir Männer auch halb Frauen sind? Sind wir ganz Männer? Sind wir ganz Frauen? Und gepaart mit dieser Erkenntnis der Liebe. Bei Johannes war diese Erkenntnis der Liebe eben, als er, obwohl es wahrscheinlich peinlich aussah, Jesu Nähe suchte an der Brust Jesu. Diese Erkenntnis oder dass Gott uns als Männer und Frauen erschaffen hat und dass er uns total liebt, durch und durch, das macht er nicht zum Selbstzweck. Dass er uns zu erkennen gibt, ja, er liebt uns durch und durch, okay, dann haben wir es etwas feiner, etwas schöner. Interessant ist, dass diese Erkenntnis bei Johannes kam, bevor er seinen Dienst antrat. Bei Petrus war es genau, bevor er seinen Dienst antrat. Sogar bei Jesus. Jesus wuchs auf, mit ungefähr 30 ließ er sich taufen und da sagte Gott zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hatte. Die Bestätigung dieser Liebe. Und dann begann der Dienst fürs Reich Gottes. Und da kommen wir in diese Stufe. Es ist auffällig, in allen drei Johannesbriefen geht es nicht mehr um Johannes. Das ist auch spannend hier, nochmals zurück beim ganz am Ende vom Brief muss er noch schreiben, dass er beim Grab, als Jesus gestorben ist und dann fehlt im Grab, dass er schneller lief als Petrus. Das muss er noch geben, oder? Da sagt er, es liefen aber die beiden miteinander. Ein Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als Erster an. Das heißt, er schreibt, ja, ich war dann als Erster da beim Grab. Das muss er noch reindrücken. Und das sieht man hier nicht mehr. Gott hat Gott hat ein Reich Gottes, das in alle Ewigkeit geht. Das sind Dimensionen, wo es die er erfasst hatte, Johannes. Und es ging nicht mehr um die eigene Familie, um die Verwandtschaft, sondern es ging um Größeres, um das Reich Gottes weltweit. Und da setzte er sich ein. Aber auffällig ist auch da, die Briefe, die sind messerscharf, glasklar. Und wenn wir das Neue Testament lesen, sehen wir noch einen Brief, der so glasklar ist. Es sind alle klar, aber so in dieser ganz gerade. Das ist der Jakobus. Und da sehen wir, da, bis da hinein, Gott lässt den Charakter. Aber er veredelt ihn. Und die schreiben anders als zum Beispiel Timotheus. Er behält die Eigenschaft. Also wenn du diese Liebe entdeckt hast, dann ist das die Vorbereitung für diese Stufe, dass du dich fürs Reich Gottes einsetzt. Dass du das hindern dich lässt, ja, wer schneller läuft, bin ich schneller oder der andere? Leiste ich mehr oder der andere? Sondern dass du die anderen siehst, dass du dich einsetzt für Gottes Reich. Die Frage ist, bist du da dabei? Bist du hier dabei, wenn das griechische Wort Idiot bedeutet ursprünglich einer, der nur sich sieht und sich nicht für die anderen interessiert. Das heißt Idiot. Das heißt, für viele besteht der Hauptsinn in ihrer mittleren Lebensphase, sage ich es mal, darin einfach zu schauen auf die Gesundheit, auf das Eigenheim, vielleicht noch auf den Wohnviertel, aber die Freizeit, das Hobby. Und im griechischen Sinn ist das Idiotie. Das Drehen um sich selbst macht geistlich blind und wir verlieren die Vision, um die es wirklich geht, um ein ewiges Reich, um ewige Perspektiven. Und wenn wir das verlieren, dann wird das Leben auch fad. In dieser Phase ist der Auftrag, okay, Jesu Auftrag zu erfüllen. Und das, der ist für alle gleich. Hinzugehen, um Menschen zu Jünger zu machen. Aber jeder ist individuell. Und für jeden bedeutet das dann natürlich etwas anderes. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dran sind in dieser Phase und ich mache jetzt ein Schwert, sollte eins werden, einfach da kämpfen. Nicht jetzt im Sinn von Heiligen Krieg, sondern genau das Gegenteil, im geistlichen Krieg, dass wir da voll dabei sind. Und bei den meisten gibt es hier, dieser mittleren Lebensphase, auch eine Pause. Das ist die Midlife-Crisis. Und sie ist eine Möglichkeit, sie ist ein Geschenk, in dem Sinne ist es unangenehm, aber bei der Midlife-Crisis können wir unser Leben nochmals von der Zukunft her betrachten und nochmals neu ausrichten. Und sie ist eine Chance. Ja, als Johannes dann älter wurde, bekam er eben diese gewaltige Offenbarung. Aber zuerst wurde er verbannt, abgeschoben, in Gefangenschaft, auf eine einsame Insel, auf dem Abstellgleis. Er wurde sozusagen in Pension geschickt. Und viele hören hier auf. Viele verbringen den Rest ihres Lebens damit, einfach daheim zu sitzen, auf den Besuch der Kinder zu warten, am Haus rumzubasteln, das Badezimmer nochmals zu renovieren, auf Enkelkinder zu warten und Weihnachtsgeschenke einzupacken. Aber es wird fade, es wird einsam, es wird irgendwann öde. Man hat keine neuen Ziele mehr. Und natürlich die Offenbarung, die Johannes bekam, die ist einmalig. Aber wir sehen hier das Prinzip dahinter. diese Phase, wir brauchen die Menschen in dieser Phase, die eine reiche Erfahrung haben, die einen Schatz haben und die den weitergeben. Wir brauchen die Leute, weil die mit ihrer Erfahrung, die Senioren, die können diesen in der Phase zeigen, wer Jesus ist, zeigen, wie er sie liebt. Und die können den Menschen, die in dieser Phase sind, von ihren Erfahrungen heraus Mut, Weitsicht, Vertrauen, Perspektiven geben. Das können die nicht. Das können die, die schon weiter sind. Und dieses Prinzip sehen wir bei Johannes. Und es ist total interessant, ich habe euch im Skript auch gebetet, es gibt in dem Psalmen viele Gebete von älteren Menschen. Aber da gibt es genau diese Gebete, erweitere den Raum, schenk, dass wir ein Segen sind für Kinder und Kindeskinder. Die hatten eine Vision und die haben genau das ausgelebt. Wow, wir wollen nicht mal nur für jemanden, wir wollen gleich für sieben und wir wollen Perspektive geben. Ihr Senioren, ihr seid so wichtig. Ihr könnt denen helfen, die hier sind und die im Kampf stehen. Und das brauchen wir. Gott zeigt in der Bibel auf, dass das Altsein nicht einfach ist. Das ist eigentlich auch logisch. Ich denke mir oft, also wenn ich jetzt einen Aufgabenbereich abgebe, dann gebe ich ihn ab, weil ich etwas anderes annehme. Aber im Alter gibt man dann einfach mal ab und weiß, ich kann nichts mehr annehmen oder etwas viel, viel weniger Anstrengendes. Man muss einfach abgeben. Oder die Freunde, die Vorbilder, die Mentoren sterben weg. Es wird immer dünner. Und so hat das Alter ganz große Herausforderungen. Und ein Gebet ist da auch eindrücklich. Da schreibt, ich weiß nicht, wer es ist, wer das geschrieben hat, wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich finde es ein ganz großes Vorrecht, dass ich Senioren kennen kann, die wirklich den Glaubenskampf gekämpft haben, die das erfahren haben, die gekämpft haben und jetzt einen unheimlichen Halt geben, eine Perspektive vermitteln. Und ich ging all die Senioren durch, die mir am meisten Halt gaben und geben, am meisten Perspektive. Und es waren alles, ist mir jetzt aufgefallen, alles Senioren, die einen ganz engen Bezug zur Bibel hatten, die den Zugang hatten, die darin eine Priorität setzen, die aus dem lebten, die hatten am meisten zu geben. Bereite dich auf das Alter vor. Als meine Eltern pensioniert wurden, sagte ich, ja, kann ich mal zu euch kommen, ich möchte mal mit euch über die Pension reden. Und dann saßen wir zusammen und dann fragte sie, habt ihr alles abgeschlossen? Seid ihr versöhnt mit eurem Leben, mit allen Menschen, mit allem, was jetzt in diesem bis zur Pension war? Und wir gingen das durch und haben das behandelt und dann für die Zukunft gebetet. Und meine Eltern ließen sich darauf ein. Doris und ich merkten, sie konnten auch immer weniger. Am Schluss, mir kam es vor, die haben einfach noch zwei Dinge gemacht, den Haushalt und gebetet und Bibel gelesen. Aber sonst, sie hatten schon Kontakte gesucht, aber das war auch begrenzt, einfach von den Kräften her. Aber wenn man da kam, die hatten so eine Ausstrahlung, das waren haltgebende Menschen, weil sie eine Weisheit hatten, etwas zu geben hatten, das gewachsen war. Und mein Wunschbild ist, dass ich mal so ein alter Senior sein darf, mit leuchtenden Augen, der einfach so vielleicht am Rand sitzt, der nicht streng ist und so musst du das tun, sondern gütig und weise. Und ich träume davon, dass, dass ich da einfach dann denen helfen kann, die im Kampffeld sind und denen es so gut tut, Weitsicht zu bekommen und denen, die ganz dabei sind, Männer oder Frauen zu werden und denen die Liebe noch nicht so wirklich ins Herz bekommen haben. Das ist mein Traum eines Seniors. Ich mache da einen Stock. Ein Senior muss lernen. Ich zeichne, ihr braucht Erklärung. Der muss lernen, mit einem Stock umzugehen. Manch von euch sind in dieser Phase und manch von euch haben so viel weiterzugeben. Das ist genial. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, weil unsere Gesellschaft gespalten ist. Zwischen jung und alt macht man immer mehr, differenziert man immer mehr, dass der Kontakt gar nicht so natürlich da ist. Und da möchte ich ein Angebot machen. Wenn du Senior bist und wenn du sagst, ja, ich habe viel zu geben und ich möchte die unterstützen, die im Kampf sind. Oder ich möchte die unterstützen, die einfach in ihrem Frausein, in ihrem Mannsein, da einfach Bestärkung brauchen oder Hilfe brauchen. Oder die Liebe Jesu einfach schon theoretisch wissen, aber noch nicht im Herz haben. Ihr könnt auf mich zukommen. Und dann werden wir schauen, wie könnte es möglich sein, irgendwie, dass man da alt und jung verknüpft. Eine starke Möglichkeit, wenn man nicht mehr so viel Kraft hat, um eben in diesem Sinn im Kampf zu sein, ist das Gebet. Mit dem Gebet, was Senioren mit dem Gebet bewegen, das werden wir erstmal im Himmel wirklich erkennen. Aber da liegt so eine Kraft und da könnt ihr so viel machen. Ihr könnt Entscheidendes tun in Bezug auf den Kampf. Ihr könnt Entscheidendes tun in Bezug auf die Erkenntnis der jüngeren Leute. Und bleibt dabei, sucht euch Hilfen, wie ihr dranbleiben könnt im Gebet. Setzt euch zusammen, tut euch zusammen mit einem anderen Senior, dass ihr zusammen betet. Das ist eine ganz, ganz gewaltige Hilfe. Überlege mal ganz kurz, in welcher Stufe bist du jetzt? Bist du hier am Wachsen oder kannst du sagen, ja, ich bin ganz Mann, ich bin ganz Frau und die Liebe Jesu, ich bin wirklich so erfüllt und es ist wie bei Johannes, ich kann gar nicht schweigen, von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Bist du hier? Bist du dabei, wirklich dich für das Reich Gottes einzusetzen? Ist das deine höchste Priorität in dem Platz, der für dich bereitet ist? Oder bist du hier? Die Kräfte haben abgenommen, der Radius wurde immer kleiner, aber du hättest etwas weiterzugeben. Du kannst überlegen, welche Stufe du bist, und jede ist total wichtig. Jede Stufe. Und vor allem da möchte ich nochmals betonen, als Senior bist du unheimlich wichtig. Und ihr könnt jetzt, wir werden Lieder singen, und dann könnt ihr während den Liedern, wenn das begonnen hat, könnt ihr dann nach vorne kommen und ihr könnt zu den Stationen gehen, wo ihr euch einschätzt oder wo ihr Unterstützung wollt oder einfach wo ihr euch beschäftigen wollt. Also hier ist das Evangelium. Hier sind Stufe 1, da bei dieser Ecke. Also es sind immer so Briefe. Das ist Stufe 1 da, einfach wenn du sagst, ich bin immer noch im, wäre ich schneller. Ich will immer noch schneller sein als Petrus. Ich bin, diese Liebe, die ich weiß schon, aber ja, so tief, ich will tiefer. Hier ist Stufe 2, ich bin im Kampf und ich möchte da zugerüstet werden. Und hier, ich bin älter, aber ich möchte es weitergeben. Und ich habe bei jedem eben so einen Stapel Briefe, das könnt ihr eins nehmen. Das sind wir auch froh, das sind nämlich die Umschläge mit dem alten Logo, dann sind die mal weg. Naja, aber es geht um den Inhalt. da habt ihr eine kleine Zusammenfassung und hier einfach ein paar Anregungen zur Vertiefung dieser Predigt. Natürlich im Skript hinten ist dann noch viel mehr drauf, zum Beispiel auch hier. Wir Christen sind natürlich herrlich, also im Verfraulichen von Männern. Da habe ich eine Tabelle, was bei uns Christen oft betont wird, Demut und alles, aber was die Bibel genauso betont, aber in unseren christlichen Kreisen eher weniger. Und das gibt es hinten im Manuskript, aber hier könnt ihr einfach zu der Station, wo ihr sagt, da möchte ich weiterkommen, da möchte ich dranbleiben. Und es gibt auch eben Vorschläge von Unterstützung, wie ihr in eurer Stufe einfach Unterstützung haben könnt. Die Kleingruppe wird wahrscheinlich auch sehr spannend, wenn ihr das vertieft in Kleingruppen, weil es geht auch darum, mal zu sehen, wo bin ich und was wäre eigentlich genial, was wäre mein Traum für die nächsten 7 Jahre in Bezug auf diese Stufen. Und dann als Kleingruppe darüber austauschen, ich glaube, das wird sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Kleingruppe. Ich bete und dann können wir eben so weitergehen. Ja, danke, Jesus Christus, wie du einfach jedes von uns als Original geschaffen hast. Danke möchtest du, dass wir ganz Männer sind oder ganz Frauen. Und ist seine Liebe so persönlich, so tief für jeden. Und danke, müssen wir nicht eifern, wer ist jetzt schneller, sondern hast du eine Vision für uns, dass wir an deinem weltweiten Reich bauen dürfen, dass wir da kämpfen können im geistlichen Kampf, nicht ungeistig, sondern einfach in deinem Sinn und da die Welt, in der Welt etwas bewegen können. Dass das jeder von uns die Berufung dazu ist, das finde ich fantastisch. Und danke, ist es bei dir nicht fertig, wenn man alt und grau ist, wenn man abgeschoben ist. Danke, dass bis zum Tod ein unheimlicher Wert im Leben liegt und dass du uns da, dass du das so eingerichtet hast, dass die uns vorangegangen sind in vielen Lebensjahren, dass sie von diesem Reichtum weitergeben. Und du kannst uns schenken, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir das leben, dieses Miteinander und uns unterstützen. Ja, danke dafür, dass du einfach so gewaltig bist. Amen.